Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Ohne Sarah Wagenknecht geht nichts mehr nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen drei Ländern müssen CDU und SPD in unterschiedlichen Konstellationen mit dem BSW koalieren, wenn man die AfD von der Macht fernhalten will. Besonders zäh sind die Gespräche in Thüringen. Dort wollen die Parteien Ende der Woche entscheiden, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen. Aus Erfurt berichtet unser Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Es ist ein kleines bisschen ein historischer Moment. Es ist unsere erste Pressekonferenz zu unserem ersten Antrag, den das BSW auf Landesebene eingereicht hat.
Noch sind CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht nicht in einer Koalition. Aber man übt schon mal die Zusammenarbeit. Katja Wolf, die Fraktionsvorsitzende des BSW, präsentiert den Antrag ihrer Fraktion zur Einrichtung eines Corona-Untersuchungsausschusses. Ein Wahlversprechen, das sie aber nur mit Hilfe einiger CDU-Stimmen einlösen kann.
Wir dürfen das Thema nicht allein der AfD überlassen. Sie wissen, 15 reicht nicht. Mein Dank an diejenigen, die bereit waren, diesen Weg mit uns zusammen zu gehen, dass da die CDU bereit war, mit auf den Antrag da entsprechend die Unterstützung zu signalisieren. Finde ich persönlich ein wichtiges Signal und ein gutes Signal.
Signale sind gerade wichtig in Thüringen. Die CDU will mit dem BSW und der SPD koalieren, auch wenn es nur für genau die Hälfte der Landtagssitze reicht. Aber der CDU-Chef Mario Vogt will unbedingt Ministerpräsident werden.
Ich kämpfe für ein funktionierendes Parlament und für eine stabile Regierung. Und das wäre eine mit 44 Stimmen aus meiner Sicht.
Jedes Signal, das während der Sondierungen ausgesandt wird, gilt den eigenen Anhängern, den potenziellen Koalitionspartnern, aber auch den jeweiligen Parteispitzen in Berlin. Und so hat der CDU-Mann Vogt mit seinem Parteifreund Michael Kretschmer in Sachsen und dem Sozialdemokraten Dietmar Woidke, beide sind schon Ministerpräsidenten und wollen es bleiben, einen Artikel in der FAZ veröffentlicht, der zu stärkeren Verhandlungsbemühungen im Ukraine-Krieg aufruft. Just an dem Tag, als die Bundesvorsitzende ihrer gleichnamigen Partei, Sarah Wagenknecht, ihre Kundgebung in Berlin abhielt, auf der für die deutsch-russische Freundschaft geworben wurde. Sarah Wagenknecht und auch der ehemalige SED-Chef Egon Krenz lobten den Artikel. Für den potenziellen Koalitionspartner SPD, hier der Landesvorsitzende Georg Mayer, sollte das zu denken geben.
Ich fand das nicht zielführend. Um es sehr deutlich, sage ich mal, jetzt auch zu signalisieren, dass man jetzt auf das BSW zugehen möchte und insbesondere auf Wagenknecht mit dem Thema Diplomatie. Das finde ich fast schon ein bisschen überzogen. Also wenn man von der falschen Seite Beifall bekommt, zum Beispiel von Herrn Krenz, dann muss man sich immer die Frage stellen, ob das so gut war.
Die Sondierungsgespräche in Erfurt sind offiziell abgeschlossen. Nun geht es noch um ein Schlusspapier, das den Parteigremien vorgelegt werden soll. Heikelster Punkt in dem Papier: der Umgang mit Russland, mit der Ukraine, mit Krieg, Frieden und Rüstung.
Henry Bernhard berichtete aus Erfurt und damit direkt zum Wichtigsten dieses Morgens, was konkret in einem Koalitionsvertrag stehen müsste, damit das Bündnis Sarah Wagenknecht mitregiert. Dazu die Parteivorsitzende Sarah Wagenknecht heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Es müsste ein ganz klares Signal sein, dass wir nicht weiterhin darauf setzen, diesen Konflikt militärisch zu lösen, dass wir uns nicht immer tiefer in diesen Konflikt hineinziehen lassen, in diesen Krieg, weil wir dadurch die Kriegsgefahr in Deutschland erhöhen, dass wir auf diplomatische Initiativen setzen und dass wir tatsächlich ernst nehmen, was 2/3 der Menschen im Osten wollen, nämlich dass wir diese US-Raketenstationierung ablehnen. Es geht ja nicht nur um die Frage der Präambel zur Außenpolitik. Es geht auch ganz konkret um landespolitische Fragen. Auch da ist aber die Bereitschaft, sich auf uns zuzubewegen, begrenzt, wenn ich das mal höflich umschreiben darf.
Einen Tag bevor auf dem EU-Gipfel Migration wieder Topthema sein wird, sind erste Flüchtlinge im neuen italienischen Asylzentrum in Albanien eingetroffen. Wolfgang Fichtel.
Ein italienisches Experiment, ein historisches, innovatives Abkommen mit Albanien über den Umgang mit Migranten, sagt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Ein Freundschaftsdienst, Payback, alter Schulden, sagt Albaniens Regierungschef Edi Rama. Das exterritoriale Asylzentrum wird von Italien gebaut, finanziert. Organisiert. Es soll am Ende Platz haben für 3000 Asylsuchende. Bis jetzt können erst 800 aufgenommen werden, noch wird gebaut. Innerhalb der Zentren gilt die italienische Gesetzgebung. Es wird italienisches Personal geben, Polizisten, Beamte des Innenministeriums, des Justizministeriums. Hier werden die Regeln angewendet, die auch in Migrantenzentren in Italien angewendet werden.
zu strengeren Abschieberegeln, der EU Polens Ankündigung, das Asylrecht an der Grenze zu Belarus auszusetzen. Dazu sagte Manfred Weber, CSU und Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament, heute Morgen im Deutschlandfunk:
Der Pakt ist gut, aber er löst nicht alle Probleme. Und wir haben neue Entwicklungen, nämlich die Instrumentalisierung durch Belarus, durch Putin, die bisher legislativ in Europa nicht gefasst worden ist. Deswegen habe ich schon Verständnis dafür, wenn Polen sagt, das individuelle Asylrecht ist ganz schwer anzuwenden, wenn es eben zu diesem Massenanfall kam. Wir haben das auch in der Türkei, an der griechischen Grenze schon erlebt. Und deswegen spreche ich mich dafür aus, dass wir das auch legislativ uns anschauen, ob wir dafür das Recht in Europa anpassen müssen. Beispielsweise fordern wir, dass auch Frontex von 10.000 auf 30.000 Beamte ausgebaut wird. Wir brauchen an der Außengrenze eine europäische Struktur, die unsere Grenze sichert. Und wir brauchen auch die Möglichkeit, direkt in die Transitstaaten rückzuführen.
Heute soll im Bundestag die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes diskutiert werden, mit dem die Regierung das Problem der Kettenbefristung im Wissenschaftsbetrieb angehen will. Dazu Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, in dieser Sendung.
Wir haben zwei Seiten, zwei Pole zusammenzubringen. Das eine ist natürlich die Planbarkeit von Karrieren, gerade dann auch in der Postdoc-Phase. Da hat man ja schon auch einige Zeit im Wissenschaftssystem verbracht. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Erneuerungs- und Wettbewerbsfähigkeit, weil das Wissenschaftssystem von besten Auslese und Freiräumen lebt. Wir haben ja viele Stakeholder beteiligt. Diese feine Balance zwischen Sicherheit und trotzdem Freiraum, auch sich erstmal auch risikoreich was erarbeiten zu können, das ist die Herausforderung der nächsten Wochen. So ein Gesetz alleine kann ja keine Arbeitskultur im Wissenschaftssystem verändern und dieses Gesetz schafft auch keine Dauerstellen.
Die USA haben Israel mit einer Kürzung von Militärhilfe gedroht, sollte sich die humanitäre Situation in Gaza nicht verbessern. Isabel Karas.
Die israelische Regierung müsse dafür sorgen, dass mehr Hilfslieferungen den Gazastreifen erreichten. Pro Tag mindestens 350 Lastwagen. Dafür habe sie 30 Tage Zeit. Das geht aus einem Brief hervor, der US-Medien vorliegt. Unterzeichnet wurde dieser von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und US-Außenminister Antony Blinken. US-Gesetze schrieben vor, wer wie Israel Militärhilfen aus den USA empfängt, dürfe die Bereitstellung von humanitärer Hilfe der USA weder verweigern noch behindern. Sollte sich die Situation nicht ändern, könne es sein, dass US-Militärhilfen für Israel wegfielen. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter und zugleich der größte Waffenlieferant.
Und Israel hat erneut Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Sabina Mattei.
Ein paar Tage lang hatte bange Ruhe geherrscht in Beirut. Nun gehen die israelischen Luftangriffe weiter. Zuletzt hatte Israel auch seine Luftangriffe auf den Süden des Landes und auf die BK-Ebene intensiviert. Die Einwohner von einem Viertel der Ortschaften des Libanon seien mittlerweile von Israel zur Evakuierung aufgefordert worden, teilte die UNO mit.
Und das waren die Informationen am Morgen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp May. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.